Herzlich willkommen zum dritten Vortrag in der Einsteiger-Session am Samstag. David Kastrup wird über das Thema sicherer Remote Desktop präsentieren.
Ja, ich freue mich mal wieder in Chemnitz zu sein. Der Vortrag handelt jetzt heute von dem Problem. Eigentlich berichte ich von der Seite gegenüber der Einsteiger, nämlich von dem Problem, wenn man Einsteigern zu helfen versucht. Und ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das Problem kennen. Man hat Verwandte, Eltern und ähnliche Bekannte, die auch häufiger Computerprobleme haben, bei denen man Ansprechpartner ist. Und da kommen doch einige irgendwann dahin, dass sie sagen, also wenn ich dir helfen soll, dann musst du auch ein System haben, von dem ich was verstehe. Also Schluss mit dem Windows-Murks. Wir ziehen jetzt Linux auf deinem System auf. Und dann hat man doch häufiger die Situation, dass dann Telefonsupport geleistet werden muss und man mit den telefonischen Beschreibungen entsprechend viel oder wenig anfangen kann. Und da ist es so, wenn man tatsächlich dann bei jemandem das installiert hat und der wohnt irgendwie 500 Kilometer entfernt, dann ist die Option, mit dem mal eben vorbeifahren, um zu gucken, was schief läuft, wenn mal wieder alle meine Mails verschwunden sind oder das ist auf dem Bildschirm anders, als es vorher war, dann hat man halt mit einem Remote Desktop die Möglichkeit, doch mit erheblich weniger Schweißvergießen da zurechtzukommen, als unbedingt als sonst eigentlich anfällt. Und da berichte ich halt über die Lösung, die ich mittlerweile verwende, um sowohl bei meiner Mutter den Support zu machen, die sehr wenig rechneraffin ist, aber halt E-Mail braucht, um mit der Verwandtschaft zu kommunizieren und Textverarbeitung, um ihre Texte zu schreiben, also bessere Schreibmaschine eigentlich. Sowohl mit meiner Mutter als auch mit meinem Vater, der immer noch ab und zu mal Papers in theoretischer Physik schreibt und veröffentlicht, und die sind beide über 80, ne? Und er ist halt also bei meinem Vater habe ich dann auch eher die Möglichkeit, wenn etwas nicht mehr funktioniert, telefonisch was zu erreichen. Das ist bei meiner Mutter quasi unmöglich. Da muss ich dann auf den nächsten Besucher mit etwas mehr Kenntniswissen, also Computerwissen zurückgreifen. Das sind dann im Allgemeinen auch Leute, die keine Ahnung von Linux haben, aber die zumindest die groben Begrifflichkeiten vom Computer kennen, was ein Icon ist, welche Teile vom Computer wo stehen. Also da passiert es dann auch nicht, wenn ich nachfrage, ob die Stecker auch alle im Monitor stecken, dass meine Mutter darüber jammert, dass sie dann unter dem Tisch rumkriechen muss und ich erstmal feststellen muss, was versteht sie unter einem Monitor. Aber die Möglichkeiten am Telefon sind halt auch dann begrenzt, wenn man mit jemandem arbeitet, was davon versteht. Und deswegen kommen wir jetzt hier zu dieser Situation. Wir haben hier die Situation, die wir jetzt hier haben, unterscheidet sich von deren Behördenumfeld in dem Bereich von der großen IT darüber, dass die Leute ins Internet typischerweise über ein DSL-Modem gehen, also ein DSL-Router, um genau zu sein. Früher war es auch noch ein Modem, wo tatsächlich dann die IP-Adresse von dem Rechner, also wo der Rechner quasi direkt im Internet war, wenn auch über einer verschiedenen Adresse. Heutzutage ist es ein Router, das heißt, der Rechner selber sitzt in einem anderen Netzwerk als der Router, der den Datenverkehr macht und den Strom übersetzt. Und da durchzustechen und tatsächlich auf den Rechner von jemand anders mit einer Privatperson zu kommen, ist gar nicht so einfach. Und das ist auch das Hauptproblem, also die Haupthürde, die es dabei zu überwinden gilt, die bei der Konfiguration den meisten Ärger macht, wo ich dann eigentlich auch nur Anhaltspunkte geben kann, weil jeder hat quasi einen anderen Router, der von verschiedenen Firmen zur Verfügung gestellt wird. Die haben alle die notwendigen Optionen dieser Tage, aber machen das, verstecken das unter einer komplett anderen Oberfläche. Die Technologien, die hier zum Einsatz kommen, ist SSH und SSHD, das ist Secure Shell. Das ist das Einzige, was wir jetzt auf dem anderen Rechner öffnen und worüber der Datenverkehr abläuft. Der stellt sicher, dass die Daten verschlüsselt ankommen und der stellt vor allem auch sicher, dass eine Authentizierung stattfindet, die man nicht abhören kann und die auch verhältnismäßig sicher ist. Das ist jetzt das offene Tor, was wir auf dem Rechner haben. Das werde ich nachher vorstellen, wie man das machen kann, dass man das nicht, dass man keine Klartext, auch keine getunnelten Klartext-Passworte, sondern halt ein Public- und Secret-Key-Verfahren verwenden kann, um sich da zu authentifizieren. Es ist kleine Anekdote mit dem Klartext. Passwort ist mir tatsächlich vor fast 10 Jahren, glaube ich, war das hier auf den Linux-Tagen passiert. Da habe ich einen Vortrag gehalten und zu dem Zeitpunkt hatte ich halt auch noch einen SSH-Server auf meinem Rechner laufen und habe die Sicherheitslogs noch regelmäßig gelesen. Mittlerweile ist das weniger der Fall und da habe ich dann tatsächlich dann zu Hause irgendwann festgestellt, da hat jemand mit dem Benutzernamen Kastrup versucht, sich auf meinem System über das WLAN einzuloggen. Das ist schon... Klar, dann hat man den Vortragenden hier gesehen, offensichtlich irgendwie auch den Rechner identifiziert und dann mal so ein paar Sachen probiert. Also deswegen Klartext-Passworte, wenn da jemand, und ich habe auch schon erlebt, dass ich Liste alphabetisch sortierte Passworte, dass ich da in meinen Logs gefunden habe, dass irgendwo ein Rechner aus den USA alles durchprobiert hat, wo er was er konnte. Da habe ich dann auch mal ein bisschen nachgehakt. Das war ein altes Linux-System in einem Robotiklabor, was sie dann stillgelegt haben, was offensichtlich jemand gekapert hat als einen guten Standort, um halt zu hacken. Also deswegen, so Einfallstore öffnen ist halt immer ein bisschen problematisch. Die meisten Router haben irgendwo eine Einstellung, leite alles durch oder so. Es gibt auch welche, die das gar nicht erlauben. Man muss sich klar machen, wenn man aufmacht, dann sollte man es auch kontrolliert aufmachen. Die Router machen dann Network Address Translation, das heißt, sie simulieren auf der Router, der halt eine IP-Adresse ins Internet bereitstellt und die er typischerweise über Dynamic IP bekommt, der spiegelt der Außenseite vor, dass die Verbindungen, die ausgehen von dem Router und in den Router wieder zurückgehen, dass die an bestimmten, der mappt die an verschiedene Clients, Drucker oder verschiedene Rechner, die im Haus sind und tut dann so, als wäre es nur ein Rechner von innen. Das heißt, man muss diese Adressen umsetzen und man muss auch wissen, wenn jetzt jemand von außen zurück will, auf einen gewissen Port oder überhaupt erstmal drauf will auf einen Port, an welchem Rechner soll das denn überhaupt gehen? Und das ist die Network Address Translation, die das macht, die dann die Ports, die von außen angefragt werden, umsetzt und die Ports, die von innen rauskommen, das ist einfacher, auch umsetzt. Und Firewall ist auch typischerweise dabei. Remina ist ein Programm, das ist der Bildschirm-Client, den wir verwenden, um auf dem Rechner von dem Helfer, also auf meinem Rechner, anzuzeigen, was auf dem anderen Rechner abgeht. Und Remina ist, glaube ich, nicht, Remina ist ein Client und der macht die Anzeige, ist aber nicht der Server, der dann tatsächlich die Informationen abgreift. Das Protokoll, über das diese Sachen geschickt werden, das ist das VNC. Das dient zum Übertragen des Bildschirminhalts. Da gibt es auch ein Paket VNC for Server, da komme ich gleich dann drauf, wie man das installiert, auf der anderen Rechnerseite, das dann diesen die Inhalt zur Verfügung stellen kann und rüberschicken kann. Und wenn man das alles zusammen, das ist halt, das VNC ist, überträgt nur den Bildschirminhalt und dann muss man halt die ganze Technologie, um das Ganze zu sichern und zu transportieren, auch noch in Gang bringen. Eigentlich ist alles vorhanden auf einem handelsüblichen System, beziehungsweise leicht installierbar und konfigurierbar. Man muss nur erstmal drauf kommen und man muss auch die Zeit und die Ruhe haben, wenn man zu jemandem fährt, um dort ein System auf einen neuen Stand zu bringen, abzudaten, zu installieren, ans Laufen zu bringen. Man muss die Zeit auch einrechnen, was die man braucht, um halt den Router zu konfigurieren. Weil wenn man an das System nachher von außen nicht drankommt, dann hat man wieder nur die Telefonverbindung. Und da muss man halt sagen, okay, Mist, jetzt habe ich schon länger gebraucht, als ich dachte. Das kann man immer sagen. Ne? Aber die Stunde investiere ich jetzt auch noch, weil sonst kommt es nachher dick zurück. Gut, ein paar Sachen kann man schon zu Hause erledigen. Also man braucht einen SSH-Client, das heißt derjenige, der auf der anderen Seite rübergeht. Man braucht ein Schlüsselpaar, das man sich generiert. Das wird mit SSH-KeyGen aufgerufen. Dann hat man ein Schlüsselpaar, das besteht aus ID RSA. Das wird im Home-Verzeichnis untergebracht. Es gibt da den Public Key und den Private Key. Der Private Key hat nicht das .pob dahinter und der bleibt nur auf dem eigenen Rechner, kommt nirgendwo anders hin, wird niemandem gegeben. Das ist der Schlüssel in alle Rechner, die den Public Key irgendwo installieren. Und das will man nicht weitergeben, das will man nur behalten. Also jetzt habe ich leider nichts zum Zeigen, aber das hier, was ich hier habe, ist der Public Key, den kopiert man sich auf den USB-Stick, den kann man weitergeben, der private Key, der dazugehört, also ID RSA ohne irgendetwas dahinter, der bleibt nur auf dem eigenen Rechner. Der wird natürlich auch auf Backups und so sein. Die gibt man nicht weiter, die verschlüsselt man, weiß man ja. Gut, und dann brauchen wir natürlich noch Remina, um die Sachen anzuschauen. Das ist jetzt eigentlich das, was wir auf dem eigenen Rechner brauchen. Was wir natürlich auch noch zu Hause vorbereiten, ist, wir müssen uns um Dynamic DNS kümmern. Der normale Privatanwender wird immer über Dynamic IP im Internet sein. Das heißt, er hat keine feste Adresse, unter der er erreichbar ist. Damit wir überhaupt wissen, welche IP-Adresse hat er denn jetzt gerade, gibt es die Möglichkeit, dass die jeweils von dem anderen Gesprächspartner nachgeschaut wird, was bedeutet, in den Router-Menüs rumzuhangeln und zu gucken, unter welcher Adresse der drin ist. Oder, was natürlich sehr viel praktischer ist, man gibt dem Ganzen einen Namen und macht das über einen Dynamic DNS-Anbieter. Da habe ich jetzt selfhost.de verwendet. Die haben das kostenlos für die ersten 10 Accounts, also für die ersten 10 Dynamic IP-Sachen, die man verwendet. Das dicke Ende merkt man natürlich dann immer hinterher. Man muss eigentlich jeden Monat dann manuell seine Adresse bestätigen, dass die auch wirklich in Ordnung ist. Gut, das ist ein bisschen lästig, aber ist halt auch in Ordnung. Man kann auch ein Adressidentifikationsverfahren bei denen machen, dann zahlt man, ich weiß nicht, 5 oder 10 Euro noch und dann hat man es einmal fest. Und natürlich ab dem Zeitpunkt, wo die 10 freien Dinger aufgebraucht sind, weil man doch viel Verwandtschaft hat, muss man dann halt einen bezahlten Dienst nehmen. Aber es geht jedenfalls, mit wenigen Personen funktioniert es auch noch kostenlos. Ich habe andere Anbieter habe ich jetzt nicht verwendet. Man muss sich dann entsprechend einen Dynamic DNS-Account einrichten. Dann bekommt man halt, ich zeige mal gleich, und die Zugangsdaten halt aufschreiben. Das ist jetzt von der Webseite von denen, zeige ich die Seite von dem, was bei mir eingerichtet ist. Man sieht, ich habe tut das was? Bringe ich mich um? Ah, ich habe also hier zwei verschiedene Dynamic DNS IDs eingerichtet unter meinem Account. Das eine war Standard, das war meine Mutter, die war als erstes. Das zweite ist mein Vater. Die IP-Nummer habe ich jetzt mal hier ausgeschwärzt. Und wenn ich jetzt auf die Details gehe und schaue, wie das aussieht, dann sind die Details, haben also einen Benutzernamen, eine ID. Das ist eine Nummer, die für jeden Dynamic DNS-Zugang verschieden ist. Die ist unterschiedlich von der Benutzer-ID für die gesamte Webseite, mit der ich also meine Accounts manage. So, und das heißt, ich habe einen Benutzernamen, ein Passwort und einen Hostnamen. Die werden mir bereitgestellt für jeden Account. Und das sind die entscheidenden Daten, die ich dann auch meinem Router, also dem Router auf der Seite dessen, bei dem ich jetzt den Zugang einrichte, angeben muss. Die Benutzername, Passwort und Hostname. Und wenn ich das tue, gehe ich halt, ja, jetzt bin ich vor Ort. Das ist jetzt das Arbeiten vor Ort. Da fange ich als erstes an, den Router zu konfigurieren. Da muss man sich fragen, wie komme ich, was für Menüpunkte habe ich. Die erste Frage ist, hat das Ding irgendwie einen Expertenmodus, den man auswählen kann? Und wenn man nicht mehr weiterkommt, wenn man nicht mehr das Menü findet, was man braucht, dann muss man mal gucken, ob man diesen Expertenmodus findet, weil es verstecken sich manchmal solche Sachen wie Dynamic IP einrichten oder halt irgendwelche Portausnahmen zu schalten. Das versteckt sich unter Umständen im Expertenmodus. Hatte ich jetzt bei meinem Vater den Fall, dass ich da mich totgesucht habe. Das war eine Fritzbox und ich weiß jetzt nicht mehr, für welches von den beiden dann im Endeffekt Expertenmodus auswählen musste, um dann zu sehen, aha, der kann ja doch noch mehr. Gut, bei Dynamic IP guckt man sich an. Anbieter, da gibt es normalerweise ein Pull-Down-Menü, wo die sagen können, okay, wir können mit diesen und jenen Anbietern, damit kommen wir zurecht. Das sind dann Voreinstellungen von Verfahren und Ähnlichem. Wenn Sie das haben, ist das gut. Da muss man nur noch die Kenndaten eingeben, die wir jetzt vorhin auf der Seite hatten. Also irgendwie habe ich ein Problem. Ach, die rote, ja, deswegen. Diese drei Kenndaten eingeben. Und wenn man das macht, jetzt habe ich hier so einen Telekom-Router, ist das so ein typischer. Da sieht man unter Netzwerk das Menü dynamisches DNS, das ist also zwei Stufen runter. Dann schaltet man das ein. Dann hat man hier ein Auswahlmenü, wo man den Anbieter glücklicherweise findet. Also der klassische Anbieter ist, glaube ich, dynndns.org oder so, aber der ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr kostenfrei. Der Domainname trägt man hier ein. Das sind jetzt die Zugangsdaten, die ich hatte eben, also der Name, unter dem das erreichbar sein soll, der Benutzername für den Dynamic DNS Account, also nicht für den Login bei dem Provider selber, und dann das Kennwort, was für diese DNS-Verbindung angegeben habe. So, wenn ich das habe und ich richte das ein, dann sollte danach der Router im Internet unter diesem Namen verfügbar sein. Der meldet sich halt selber bei dem Provider an und der Provider, der halt auch die Namensauflösung für selfhost.eu in diesem Fall betreibt, der sagt ihm dann, okay, das ist die IP-Adresse, von der ich jetzt gerade gehört habe, das ist die und die. Dann ist der Router im Internet erreichbar, womit man erstmal nicht viel anfangen kann, weil er per Firewall und so weiter alles abblockt und nichts reinlässt. Deswegen müssen wir jetzt von dem Router die Freigabe machen in den Rechner, in den Fremdrechner, in den wir rein wollen. So, und da schalten wir dann den Port 22, das ist Secure Shell, durch auf den jeweiligen Rechner. Wenn wir da wieder in das Menü gehen, bei dem ist es dann unter Netzwerk, NAT und Portregeln. Es gibt auch, Umleitungen oder sonst etwas. Also die Namen, unter denen die das anbieten, sind sehr fantasievoll. Es ist leider jeder guter Hersteller wieder anders. Da habe ich also jetzt eine Portregel aktiviert. Die nenne ich jetzt, SSH ist jetzt hier einfach nur ein beliebiger Name, könnte irgendwie anders heißen. Da habe ich dann mir das Gerät ausgewählt und dann den Bereich angegeben, nur Port 22. Das ist das Einzige, was ich durchstelle. Die Frage, die sich dann immer ergibt, ist, wie identifiziert der Router das Gerät, was dranhängt? Meistens geht es über irgendwelche Namengeschichten. Das ist halbwegs robust, aber nicht notwendigerweise sicher, wenn man im WLAN ist, wenn jemand anders vorgibt, denselben Namen zu haben. Was man natürlich auch machen kann, ist das Ganze an eine MAC-Adresse zu binden. Das hat dann, dann bleibe ich besser noch bei dieser Seite. Das Ganze an eine MAC-Adresse zu binden, das ist die Netzwerkkarte. Jede Netzwerkkarte hat eine eigene MAC-Adresse. Wenn man das macht, hat man den kleinen Nachteil, gibt es jetzt einen Schaden an dem Rechner, den jemand damit repariert, dass er ein Motherboard tauscht oder dass er halt auf eine andere Art und Weise die Identität des Rechners erhält, indem er die Festplatte in etwas anderes umsetzt, dann hat die Netzwerkkarte, die dann da dran hängt, typischerweise eine andere MAC-Adresse und der Router stellt es nicht mehr durch. Muss man dann, ja, da ist es dann sinnvoll, das werde ich nachher auch nochmal erwähnen, Screendumps von solchen Sachen zu machen, auszudrucken, einen Ordner zu machen, den Leuten hinlegen und sagen, im Notfall müssen wir dort und dort und dort und dort dran. Und dann können die im Notfall, ruft man halt an, sie nehmen sich den Ordner und dann versucht man, das Ganze wieder in Gang zu bringen. Wobei wir hier den Vorteil haben, jemand hat ja schon den Rechner repariert und dann muss der noch wenn der noch im Haus verfügbar ist, dann kann man den Zugang wieder einrichten mit demjenigen, der den Rechner wieder in Ordnung gebracht hat und mit dem geht es typischerweise schneller, aber der freut sich auch über den Ordner. So, vor Ort. Was jetzt etwas, meine Folien sind nicht so in der richtig guten Reihenfolge angesichts dessen, dass ich jetzt schon den Router eingerichtet habe, komme ich jetzt vor Ort an, aber ja, auf dem Rechner, also jetzt nachdem wir den Router schon erledigt haben, lege ich auf dem Rechner einen eigenen Benutzer an. Das ist eigentlich immer sinnvoll, dass man einen neutralen Benutzer hat, von dem man aus arbeitet und nicht immer bei dem an, wenn man irgendwas am Rechner ändern will oder ausprobieren möchte oder so, nicht immer unter der Identität des anderen arbeitet, dass man die getrennt hält. So, dann natürlich muss ich dann auf dem Rechner entsprechend den OpenSSH-Server installieren. Das geht jetzt bei Ubuntu, läuft das halt über Install OpenSSH-Server. Dann habe ich meinen SSH-Key, den ich noch auf dem USB-Stick habe. Den kopiere ich auf dem im Verzeichnis, also auf dem Rechner, wo ich drauf will, in das Verzeichnis .SSH des Benutzers unter Authorized Keys und zwar unter meinem eigenen Benutzer-Account, weil ich will erstmal auf meinen eigenen Account rüberspringen können. So, dann kommt der nächste Schritt. Wenn ich das habe, dann editiere ich etc SSH, SSHD-Config und sage Password Authentication No. Das heißt, Klartext-Passwörter sind nicht erlaubt. Einfach aus dem Grund, sobald man irgendwo den bekannten Port SSH 22 offen hat, kommen irgendwann die Leute und klingeln durch und gucken mal, ob sie nicht irgendwelche Klartext-Passwörter finden. Also ich hätte es jetzt auch nicht geglaubt, aber ich habe es wirklich mehrfach selbst erlebt, sogar auf den Linux-Tagen. Und deswegen keine Klartext-Passwörter. Dann hat man eine Sorge weniger, dann ist man so sicher wie halt die Kryptographie von den Passwörtern halt. Viel Arbeit macht, sowas zu knacken. So, dann gehe ich mit meinem eigenen Laptop ins Internet. Ich hoffe, dass ich meinen eigenen Laptop auch schon an den Router von dem anderen über WLAN oder entsprechend noch ein Kabel angeschlossen bekommen habe und von dort ins Internet kann. Das ist normalerweise auch okay. Es ist natürlich, der Test ist noch zuverlässiger, wenn man noch eine andere Möglichkeit des Internetzugangs mit hat, was weiß ich, ein Handy, was man an seinen Laptop tethern kann und darüber ins Internet geht. Wenn man einen anderen Zugang hat, ist man natürlich sicherer, dass der Router nicht sagt, okay, das kommt vom Imhaus, das lasse ich durch und dann hinterher, wenn man zu Hause ist und probiert es aus, sagt er, nee, das lasse ich jetzt nicht raus, das durch, das kommt von draußen. Hatte ich auch schon mal die Situation, dass ich eine geglückte interne Verbindung verwechselt habe mit einer geglückten Verbindung von draußen. Also wenn man noch einen anderen Internetzugang hat, den man verwenden kann, um das zu testen, umso besser. Erstmal wird man es mit dem eingebauten Router machen, weil wenn es damit versagt, dann hat man sowieso ein Problem und braucht nicht extra noch Gebühren zahlen. In dem eigenen Laptop mache ich dann ein SSH-User, also meinen Usernamen, Add und dann der Name, den ich für das Dynamic DNS konfiguriert habe. Und wenn dann alles gut geht, bin ich kommentarlos im Prompt auf der Gegenseite. Wenn nicht, ja, dann ist Fehlersuche angesagt. Da habe ich jetzt keine konkreten Vorschläge. Ich meine, es hilft natürlich dann zu gucken, in die SSH-Server-Logs zu gucken, wer hat versucht reinzukommen oder hat jemand versucht reinzukommen. Es hilft beim Router zu gucken, was sagt der zu Verbindung oder Ähnlichem. Es ist also typischerweise sehr lästiges Stochern im Dunkeln, wenn man an der Stelle nicht weiterkommt. Ja, wenn man Glück hat, was heißt, wenn man Glück hat? Normalerweise sollte es funktionieren, wenn wir an diesem Punkt angekommen sind. So, wenn wir das haben, dann haben wir eine SSH-Verbindung auf den anderen Rechner. Auf einen anderen Rechner unter einem anderen Account, aber wir haben eine Verbindung und dann können wir weitermachen. Das ist das Allerwichtigste, das sollten wir zuerst halt einrichten. Wenn alle anderen Sachen schief gehen, die kann man notfalls noch von zu Hause nachholen. Weil ab dem Zeitpunkt, wo wir in den anderen Rechner rein können, können wir auch den letzten Zug nach Hause nehmen und, und dann am nächsten Morgen ausgeschlafen weiterarbeiten. Ansonsten ist Übernachten angesagt. Dann installieren wir erstmal dort VNC for Server. Das richtet dort einen VNC-Server ein, der die Möglichkeit hat, den Bildschirminhalt abzugreifen und über eine Verbindung zur Verfügung zu stellen. Das ist das Erste. Und dann müssen wir in den Einstellungen des Rechners aber auch erlauben, dass der Bildschirm nach außen gegeben wird. Und da bei Ubuntu findet sich bei den Einstellungen ein Menüpunkt, der nennt sich Sharing. Und dort ist der Bildschirm extra aufgeführt. Ich kann mal gucken, ob ich das gerade, ich und Technik. Schräge Ebene, ganz einfache Sache. Mal gucken, dass Einstellung. Wo waren die nochmal? Die waren hier, ne? Einstellung, da haben wir dann Sharing. Ich habe jetzt hier auch mal Remina installiert, auch wenn ich es lokal nicht in derselben X-Session hinkriegen kann und ich kann nicht mehrere auf einmal einrichten, weil dieses NVIDIA lässt meinen Computer abstürzen, wenn ich versuche, mehrere X gleichzeitig laufen zu lassen. Das ist ganz großartig. Ja, aber hier habe ich einen Punkt Screen Sharing und wenn ich den anklicke, dann sieht man die Punkte, die es hier gibt. Allow Remote Control ist natürlich wichtig. Access Options, das, was ich eigentlich immer nehme, ist New Connections Must Ask for Access. Das heißt, wenn ich versuche, eine Verbindung aufzumachen, pop geht bei dem, auf der Gegenseite ein Fenster auf, sowieso versucht sich bei dir einzuloggen, willst du das erlauben? Ja? Da ich dann normalerweise in telefonischer Verbindung stehe, ist das Erlauben typischerweise kein Problem. Man kann hier allerdings auch noch alternativ ein Passwort verlangen, das verwende ich jetzt nicht, weil eigentlich ist es für mich so, dass ich nicht ungefragt auf den Rechner von jemand anders draufgehe. Das halte ich für unhöflich, deswegen richte ich mir auch keinen ungefragten Zugang ein. So. Wobei, wenn ich das gleich demonstriere, habe ich vorhin meine Mutter gebeten, das auf unaufgefordert zu machen, weil ich nicht weiß, wie gut ich sie telefonisch zu erreichen ist gleich. Ich kann jetzt leider nicht demonstrieren, wie das aussieht mit dem Pop-up-Fenster, weil ab dem Zeitpunkt, wo ich reingelassen werde, ist das Fenster nicht mehr da. Das ist tatsächlich dann auch ein häufigerer Spaß, wenn jemand eine Anwendung im Fullscreen-Modus hat, dann wird das Pop-up zum Pop-under und dann muss man halt, dann kannst du dein Fenster zumachen und also dieses Pop-up-Fenster macht tatsächlich auch Ärger, insofern, als dass es gesehen werden muss. Aber ich möchte eigentlich nicht ohne da in andere Rechner. Ich kann jetzt mal gerade demonstrieren, wie das aussieht. Wenn ich hier reingehe, mal schauen. Man kann sogar SSH konfigurieren, der Gemina. Aber was ich jetzt hier verwende, ist eine X-Session. Ich zeige jetzt nicht die ganzen Parameter, die ich da eingestellt habe und Passworte, sondern gehe da einfach mal so rein und sage Connect. Was? Ach. Haben wir hier irgendwo ein Internet? Das WLAN hier, da ist mein Ding nicht immer so glücklich mit. Moment. Das sieht nach Internet aus. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt besser geht. Und da bin ich auf dem Screenlock von meiner Mutter. Das ist. Ja, das sind Passwörter, die werden nicht so häufig gewechselt. Aber da der normalerweise nur lokal erreichbar ist, der Rechner. Man sieht also auch, dass jetzt hier ein anderes System aufgespielt ist und wenn ich jetzt dort mal suche unter Applications, System Tools, Preferences, wo war das? Desktop Sharing, das ist also Mist. Na. Desktop Sharing. Dann habe ich da ein ähnliches Menü. Das ist eine andere Version, ist offensichtlich. Ne? Also, aber hier haben wir auch die Option Allow other users to view your desktop, Allow other users to control your desktop. Das sind zwei getrennte Punkte. Control heißt, ich kann nicht nur gucken, sondern ich kann auch die Maus bewegen. Ich kann auch Tastatureingaben machen. Das ist also auch ein Unterschied im Endeffekt, wenn man. Also ich habe am Anfang angefangen, dass ich nur geguckt habe. Das ist schon eine große Hilfe. Aber irgendwann gibt man dann auf und sagt dann auch, okay, ich mache das mal gerade, ne, anstatt etwas weiter zu erklären. Es gibt immer Punkte, wo man sagen muss, das, was das System so bietet, out of the box, das kann man einem normalen Anwender nicht zumuten, dann macht man das mal gerade so eben in Ordnung und hofft, dass niemand zu genau guckt. Und dafür ist es eigentlich auch ganz gut, das unter Kontrolle zu haben. Da ist dann eine der wichtigsten Sachen, wenn man das bedient, ist die rechte Kontrolltaste. wenn man das hier sieht, sieht man um, da schaltet so oben ein Keyboard-Icon. Ich sollte mal wieder das Ding verwenden, hoffen, dass es mir nicht auseinanderfällt. Ah, es will nicht mehr. Wahrscheinlich habe ich es falsch rum. Die Batterie, das sieht sehr danach aus. Zwei Batterien in derselben Richtung. Ja, so viel zur Technik. Also oben gibt es ein Keyboard-Icon, das schaltet man um. In dem Moment, wo dieses Keyboard-Icon an ist, ist die Tastatur gegrabbt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche Hotkeys mache, um Bildschirme zu wechseln oder durch Tasks durchzugehen oder ein Fenster zuzumachen und so, dann gehen diese Hotkeys direkt durch auf den anderen Window Manager und werden nicht auf meinem Fenster gemacht. Das ist also relativ wichtig, weil ich habe es relativ häufig, dass ich dann doch auf meinem eigenen Rechner wieder woanders hin will. Dann kann man einfach auf einen anderen Bildschirm gehen. Und in dem Moment, wo ich halt da die Tastatur gelockt habe und ich benutze diese Hotkeys, funktionieren die nicht mehr, beziehungsweise sie funktionieren natürlich auf der Gegenseite zum Workspace umschalten, wie man sieht.
Was passiert da bei Steuerung V?
Paste. Das ist eine sehr gute Frage. Also über den Cut-Buffer habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich gehe davon aus, dass ich auch meinen eigenen Cut-Buffer da pasten kann, aber ich habe es noch nicht probiert. Ne? Also so, das geht halt jetzt wirklich nur um den Support-Bereich, ging es mir persönlich und nicht um die Versuche zur Zusammenarbeit. Da ist dann auch typischerweise die Latenz zu groß und dafür ist es eigentlich mir zu lästig. Aber ich denke mal, ja gut, also ich müsste spekulieren, um ehrlich zu sein. Wenn ich jetzt eine Antwort gebe, es wäre einfach nur reine Spekulation und das macht keinen Sinn. Wir können es probieren, aber das kostet natürlich auch Zeit. Wenn es nachher noch genug Zeit ist, können wir da auch experimentieren. So, dann komme ich auch erstmal wieder zurück zu meinem Vortrag. Das Sharing erlauben, haben wir jetzt gesehen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auf meinem jetzigen Rechner sah es anders aus als auf der älteren Ubuntu-Version, die bei meiner Mutter läuft. Bei mir sah es so aus. Hurra! Das hat man gesehen. Networks weiß ich jetzt, kann ich jetzt nicht genau zu sagen, warum er das hier abfragt, ob es so ist, dass er sagt, er lässt den Zugang nur von dem bestimmten, also dass wir jetzt, der Screenshot ist gemacht worden, da ist das die SSID von unserem Funknetzwerk, ob er das nur darüber zulässt, das weiß ich jetzt nicht genau. Es ist aber in dem Moment, wo wir über einen anderen Account gehen, dürfte es irrelevant sein, weil die SSH-Session ist ja getrennt. Und wenn ich jetzt einfach nur auf demselben Rechner von einem User zum anderen gehe, kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Networks-Einstellung irgendeine Wirkung haben kann. So, auf dem eigenen Laptop Remina, da habe ich jetzt die Einstellung nicht live, sondern in meinen Folien, da sind sie schon ein wenig zensiert. Wenn ich mir angucke, das ist jetzt die Verbindung zu meinem Vater, es ist als Protokoll VNC eingestellt. Man sieht, die Basic-Daten sind der Server, das ist der Servername, über den ich gehe, die Verbindung wieder, die über Dynamic IP mit einer IP-Adresse verbunden ist. Username ist mein eigener in diesem Fall. Passwort ist keins nötig, weil ich gehe über SSH rein. Dann haben wir, das wäre wahrscheinlich auch das VNC-Passwort, das heißt das, was man auf der gegenüberliegenden Seite auch konfigurieren könnte. Also als zusätzliche Sicherheit, ich verlasse mich hier jetzt einfach aufs SSH. Wenn jemand über SSH in dem anderen Rechner ist, ist es eh Hopfen und Malz verloren. Dann kann man noch einstellen, wie gut die Qualität ist, die er überholt. Normalerweise reicht es hier, eine relativ geringe Qualität zu haben. Man sieht, was Sache ist drüben. Das ist alles, was nötig ist. Ne? Ja, dann Show Remote Cursor. Ich sehe, wo die Gegenseite ihren Cursor stehen hat. Das ist im Allgemeinen in dem Moment, wo man selber auch noch mit der Maus rumhantiert, relativ wichtig und wo man sehen möchte, was der andere tut. Dann ist hier unter SSH ist halt eingerichtet, dass ich auf den anderen Rechner tunnele und ja, da ist im Prinzip nur der Benutzername und eingestellt und das Public Key Verfahren ausgeführt. Kann man auch andere Sachen vermutlich nehmen. Ich bin eigentlich immer mit diesen Einstellungen hier ganz gut gefahren und um da jetzt nicht zu viel Gedanken drauf verschwenden zu müssen, verwende ich eigentlich auch immer denselben Benutzernamen. Ich kann also jetzt auch nicht genau sagen, ab wo man, wenn man überall verschiedene Benutzernamen hat, welchen Namen wo verwenden müsste. Gut, wenn wir das jetzt ausgeführt haben, ich meine, die Folien gibt es nachher, werden die auch zu meinem Vortrag noch dazugestellt. Die sind nur jetzt noch nicht verfügbar gewesen, weil ich zu den Last-Minute-Menschen gehöre. Dann haben wir also jetzt eine funktionierende Verbindung und das wird hoffentlich erstmal ein halbes Jahr reichen, wenn das eingerichtet ist. Es gibt aber dann auch Probleme. Irgendwann funktioniert es nicht mehr. So, dann ist die Frage, woran liegt das? Ein typisches Problem ist, DSL-Modem ist defekt oder verstellt oder veraltet oder die Post entscheidet, die Telekom entscheidet, dieses Modem ist, können Sie jetzt nicht mehr verwenden, weil alles besser geworden ist und holen Sie sich bitte was anderes ab. Und dann geht das Spiel von vorne los. Im Allgemeinen, wenn man einen technisch versierten Menschen auf der anderen Seite hat und ihm so Schlagwörter angibt, wonach er suchen soll, habe ich es also auch schon ja, mit gemischtem Erfolg geschafft, da durchzukommen. Ich hatte halt einmal habe ich zwei Versuche gebraucht, also das heißt zwei Personen verschlissen. Aber wo ich beim ersten Mal halt wirklich, wo im Endeffekt man hinterher kann man rekonstruieren, was passiert ist. Also man hat, es war ein MAC-Adressen-Change, weil ein Rechner gewechselt wurde und man hat die alte Verbindung gelöscht und man hat, und hinterher ist halt beim Hin- und Her-Telefonieren hat man nicht mehr das Menü gefunden, was man brauchte, ne? Ja, und der zweite hat es halt gefunden und man wusste es halt nicht, weil die Sachen mit dem einen Ordner, also mit Screendumps und Ordner anlegen und so weiter, das sind die Sachen, die macht man immer erst, nachdem man sich einmal auf die Nase gelegt hat oder nachdem man im Vortrag das dringend empfohlen bekommen hat. Ja, gut. Und da ist es halt wichtig, dieser Ordner mit den Screendumps, wenn möglich, wenn der da ist, was natürlich auch ein Notbehelf ist, ist, wenn man jemanden hat mit einem Smartphone, der ein Foto machen und per E-Mail weiterschicken kann. Ne? Also das sind dann etwas primitive Lösungen, aber gut, Smartphone ist nicht primitiv, aber wenn man mal sehen kann, was auf dem Bildschirm die Sache ist, dann ist selbst so ein lausiges Smartphone-Foto relativ hilfreich. Gut, was ich jetzt auch schon erwähnt habe, war Rechnerdefekt. Das war die Situation, dass das Motherboard getauscht wurde von einem guten Bekannten oder ich glaube, er hat komplett den Rechner gewechselt und nur die Platte rübergenommen. Danach läuft der Rechner wie vorher, aber man muss halt gucken, dass man dem Modem wieder Verfügung macht. Ne? Also das ist halt der Vorteil von, es gab früher mal Plug and Play, da wurde Windows besser. Da war Windows schlecht vorher und Linux war auch schlecht. Und dann kam Plug and Play und dann wurde es halt einfacher, einfach nur eine Festplatte in einen anderen Rechner zu tun. Und und bei Linux ist es kontinuierlich besser geworden. Und bei Windows kam dann die Security und die was registrieren und ich weiß nicht was. Und das heißt generell, dieses jemand tauscht mal eben den Rechner, ist heutzutage ein Akt. Gut, wenn man keine Windows-Partition hat, dann hat man sich diesen Ärger wenigstens erspart. So, Ja, mit der MAC-Adresse habe ich schon erwähnt, was man machen kann. Natürlich ist bei dem Rechner eine feste MAC-Adresse einkonfigurieren im System. Also das heißt, ich gehe in die Menüs von der Netzwerkkarte, da steht auch, welche MAC-Adresse das Ding hat, und ich sage explizit, diese MAC-Adresse soll halt immer auf der Schnittstelle sein. Wenn man das macht und nimmt die Festplatte in einen anderen Rechner, dann gibt sich natürlich auch die Netzwerkkarte dort entsprechend aus. Das funktioniert eigentlich nur mit Ethernet-Karten vernünftig. Mit WLAN hätte ich also jetzt wirklich besonders Schiss. Hat aber den Nachteil, wenn man jetzt von einem Rechner auf den anderen kopieren will und die haben beide dieselbe MAC-Adresse, dann geht das Netzwerk so in die Hose. Also ist mit Vorsicht zu genießen, ist natürlich eine Möglichkeit, wenn man das fest konfiguriert. Kann sein, dass es einem hilft, wenn jemand tatsächlich Motherboard tauschen muss oder Netzwerkkarte oder sonst noch was. Kann auch sein, dass es Ärger macht. Generell vermeide ich sowas lieber. So, ich höre jetzt auch das Klingeln. Aber was? Ja, aber es ist auch nicht mehr viel zu sagen, was halt generell, wenn man jemandem hilft, aufschreiben, sich zu Hause hinlegen. Man hat sich natürlich ein ganz einfaches Passwort gewählt, was man nicht vergessen kann. Man benutzt es ein halbes Jahr nicht, man weiß es nicht. Ne? Also wenn man irgendwo einen Zettel zu Hause hat, wer soll den nehmen und damit was anstellen? Ne? Also von daher immer aufschreiben, mitnehmen. Auch wenn man SSH-Zugang auf die andere Kiste hat, man sagt, ich brauche das Passwort nicht, ich komme ja immer per SSH rein. Ne? Dann kommt man per SSH rein und dann muss man irgendeinen Befehl mit sudo machen und sagt, tippt sudo irgendetwas, Passwort, scheiße. Ne? In dem Fall muss man es halt doch mal eintippen und ja. Und auch Passwort für einen Root-Account oder was auch immer aufschreiben, dort lassen. Wenn jemand dort ist und was reparieren muss, ne, also dann, dass man sagen kann, gib dem die Rechnermappe, ne, dann ist das eine große Hilfe. Ne. Und sagt man sich aber Sicherheit und was auch immer, dann muss man sich immer fragen, von wem will ich schützen? Wer da einbricht und einen Rechner klaut, nimmt sich nicht die Mappe mit, die irgendwo im Schrank steht. Ne. Und die größte Gefahr ist dann, dass man irgendwelche neugierigen Gäste hat, die die ganze Nacht am Rechner verbringen und versuchen, etwas zu machen. Aber die brauchen ja nicht zu wissen, wo die Mappe ist, sofern sie nicht diejenigen sind, die immer den Service machen. Aber generell schon besser zu dokumentieren und zur Verfügung zu haben. So, jetzt bin ich, glaube ich, auch mit den Folien durch, tatsächlich. Und von der Zeit passt das ganz gut. Fragen?
Was ist denn von der Methode zu halten? Ich praktiziere es nebenbei, das wird man dünn DNS und Port-Forwarding auf einmal los, indem man zu Hause oder beim Opfer nicht zu Hause einen SSH-Dämon als Onion-Service laufen lässt. Dann sage ich als Wartungsmensch Torify SSH kryptoschername.onion und bin drauf.
Also mit Tor habe ich jetzt keine Erfahrung, da kann ich deswegen leider nichts zu sagen.
Und das Zweite? Dann noch eine, es gab ja schon immer mal VNC-Server für Linux, so ungefähr bis SUSE 10. noch was hieß es, glaube ich, XLVNC, das hat dann funktioniert. Danach gab es auf einmal keine Bildschirmspiegelung mehr bei mir, sondern ich habe ein separates grafisches Login gekriegt. Wie ist das jetzt mit dem VNC for Server? Gibt es das für alle Distributionen oder nur für Ubuntu? Und kann man sich darauf verlassen, dass es auch wirklich den echten Bildschirm spiegelt und mir nicht auch ein neues Login gibt?
Also meine Erfahrung ist jetzt, dass das VNC for Server, gut, das war das, was ich jetzt gefunden habe, was das macht. Ich weiß nicht, ob es das für alle Distributionen gibt. Bei den meisten Software ist das aber schon der Fall. Ich meine, in die Menüs ist es ja per GNOME offensichtlich eingebunden. Ich hoffe mal, dass da Verfügung ist. Wenn man nicht einen eigenen Login gibt es, meiner Erfahrung nach, wenn man das über RDP, also Remote Desktop Protocol, macht, dass man dann einen eigenen Login bekommt, was natürlich herzlich sinnlos ist, um bei jemandem anders Hilfestellung zu machen. Man kann ja auch über SSH, wenn man SSH mit -x startet, auf der gegenüberliegenden Seite eine Applikation aufmachen. Ich kann also den Firefox auf der Gegenseite aufrufen, ihn aber dann auf meiner Seite anzeigen lassen, was ganz nützlich sein kann, wenn ich tatsächlich über das Ethernet auf seinen Router gehen will und mir den angucken will, weil der ist hoffentlich nicht im Internet. Und ja, also es gibt ein paar Möglichkeiten, auf die andere Seite zu kommen. Das VNC, was ich jetzt probiert habe, das war das Einzige, womit ich tatsächlich dann auch den Bildschirm eines Fremden sehe. Ne? Und ich kenne leider mich mit den anderen Distributionen, kann ich nichts zu sagen. Ja?
Ach, von der hinten? Ja, bitte laut sprechen. Wegen für das DNS, für diesen DNS-Dienst, hätte ich einen Tipp. Und zwar, ich benutze schon seit längerer Zeit DNS Home. Das ist eine einmalige Anmeldung und keine wiederholte Sache. Das ist komplett kostenlos. Läuft seit anderthalb Jahren problemlos.
Ja, also das. Da war jetzt von hinten ein Hinweis auf DNS Home als ein Dynamic DNS-Anbieter, der auch kostenlos ist und der jetzt vom reinen Hören sagen eventuell weniger Ärger macht oder weniger Umstände macht als das, was ich verwendet habe. Kann ich nur so weitergeben.
Vielleicht noch eine Anmerkung. Ich denke mal, das wäre auch einfacher, statt der ganzen Fummelei mit DynDNS und Port Forwards einfach OpenVPN zu benutzen. Und zwar in der Form, dass sich die Rechner, die du fernwarten willst, bei dir einwählen. Dann hast du auch gleich deren IP-Adresse und kannst dich direkt mit Remina auf die OpenVPN-IP-Adresse verbinden. Und sparst dir die Port Forwards, du sparst dir die Probleme, die du hast, wenn du einen Router austauschen musst, du sparst dir die SSH-Konfiguration. Alles, was du brauchst, ist eine einmalige OpenVPN-Konfiguration und die Rechner wählen sich permanent bei dir ein.
Ja, VPN-Konfiguration ist etwas, also sagen wir mal, VPN ist für mich noch ein Level komplizierter, wenn es da...
Ganz ehrlich, also wenn ich mir das ansehe, dann ist ein OpenVPN Faktor 5 einfacher, wie die vielen Fehlerquellen, die du jetzt da drin hast, bei dem Setup. Da kann so viel mehr kaputt gehen, als bei einer gut gemachten VPN-Konfiguration. Da hast du einmal ein Template, kopierst das raus, machst einen neuen RSA-Key für deinen OpenVPN und das läuft einfach.
Ja, da stellt sich dann natürlich die Frage, warum ist das in gängigen Distributionen nicht in einer wesentlich Turnkey-mäßigen Variante drin, als das gegenwärtig der Fall ist? Weil das ist ja auch bei dem Zeug, was ich jetzt hier vorgestellt habe, ist es so, es ist eigentlich alles da, aber es hilft einem keiner, mit dem Mist zusammenzustecken. Und das ist eigentlich unnötig, ne? Ja. Weil es ist ein häufiges Problem.
Aber es gibt wirklich gute Dokumentation für OpenVPN. Schau dir das mal an. Das ist wirklich die stabilere Variante. Also
komme ich unter einer Woche Arbeit aus?
Auf jeden Fall. Das machst du in einem Abend, läuft das Ganze. Das.
Also OpenVPN rückwärts vom Opfer zum Täter quasi ist das, was ich mit den Kunden mache im dienstlichen Bereich. Das ist eigentlich, wenn ich keine Perfect Forward Secrecy in der Verschlüsselung brauche, kann ich VPN mit einem statischen Key machen. Dann hat der Client, glaube ich, eine 5-Zeilen-Konfiguration, die trivial ist. Er braucht die IP der Gegenstelle, wo er hinkommen soll, logischerweise. Das heißt, ich muss meine IP wissen. Und der Server braucht eine 4-Zeilen-Konfiguration und muss nur ständig laufen. Und das Opfer kriegt ein VPN-Icon auf den Desktop und sagt, klickt da drauf und dann geht VPN an.
Ja, also es gibt hier, man müsste eigentlich die Vorschläge mal alle sammeln und dann halt sich wirklich eine Woche hinsetzen und alles ausprobieren. Aber es gibt durchaus auch noch andere Ansätze, die laufen. Was bei mir jetzt der Vorteil ist, oder was ich jetzt persönlich als Vorteil gesehen habe, ist, dass ich die SSH-Verbindung als im Prinzip als meinen Grundpunkt habe, auch eine Grundschwachstelle, was die Sicherheit angeht. Und ich weiß halt, wie ich das gesichert bekomme und ich weiß halt, wo die Löcher sind. Und ich kann auch über eine Shell-Verbindung machen. Und das war jetzt für mich der Grund, das als Ausgangspunkt für die Verbindung zu nehmen. Das, also für mich, ich kenne halt VPN eigentlich eher so aus dem Business-Bereich, wo sich dann das Problem mit die sichere Verbindung von einem Rechner auf den anderen hat, schon erledigt hat und auch die Verfügbarkeit von einem Rechner auf den anderen. Und ja gut, da wäre es sicherlich auch sinnvoll, da mal ein bisschen genauer zu gucken, aber verwendet, ja gut, das wäre dann, meldet einen Vortrag an im nächsten Jahr, zeigt mir, was Sache ist.
Okay, ich hätte jetzt noch Zeit für eine Frage und dann würden wir zum nächsten Vortrag kommen.
Okay, eher eine Anmerkung als eine Frage. Es gibt noch eine Variante, das Ganze mit SSH Forwarding zu machen, und zwar so, dass man auf der Seite des zu Helfenden kein Port Forwarding am Router einrichten muss und das auch, genau, Remote Port Forwarding praktisch. Das heißt, die Verbindung wird vom Helfenden aufgebaut. Dann muss das DynDNS natürlich für den, der hilft, eingerichtet werden, aber eben nur einmal. Mhm. Und auf der von ihm aufgebauten SSH-Verbindung kann dann per Remote Port Forwarding die VNC-Verbindung laufen. Ja. Das hat eine Menge Vorteile, insbesondere eben den nicht zu öffnenden Port auf dem anderen Router, weil der stellt ja eigentlich ein permanentes Sicherheitsrisiko dar. Das wird dadurch abgemindert, dass du Password-Based Authentication ausgeschaltet hast in SSH, aber der Dienst ist trotzdem die ganze Zeit erreichbar. Das heißt also, wenn SSH mal ein Pre-Auth-Security-Problem hat, dann steht das Ding exponiert rum.
Ja, gut. Aber ich meine, das Problem habe ich ja in jedem Fall, weil einer der Rechner muss ja DynDNS offen haben, um für den anderen erreichbar zu sein und auch einen Port offen haben. Und ich muss auch sagen, dass ich den Komfort, dass ich auch anrufen kann und sagen kann, ich wollte jetzt bei dir irgendwelche Updates machen, lass deinen Rechner mal an und dann über die Shell-Verbindung reinzugehen, dass ich den durchaus begrüßen kann. Also nicht darauf angewiesen bin, dass der andere tatsächlich auch eine offene Session hat, sondern auch mit meiner eigenen Identität rein kann.
Ich glaube, jetzt kannst du das Mikro auch ausmachen.
Okay, die weiteren Diskussionen würde ich jetzt direkt an den Referenten weiterleiten. Und im nächsten Vortragsslot kommen wir zu E-Mail mit Matt von Sven Guckes.